Als Predigttext an diesem Karfreitag lese ich uns aus dem Hebräerbrief, Kapitel 9, die Verse 27 und 28. Da heißt es: So wie jeder Mensch nur einmal sterben muss, danach kommt er vor Gottes Gericht, so wurde auch Christus nur einmal geopfert, um die Sünden vieler Menschen wegzuschaffen. Wenn er zum zweiten Mal erscheint, dann nicht nochmals wegen der Sünde, sondern nur noch, um alle, die auf ihn warten, endgültig zu retten. Ich will von einem folgenschweren Irrtum predigen, einer folgenschweren Verwechslung und einer folgenschweren Entscheidung. Die Bibel räumt mit falschen Vorstellungen auf. Und Karfreitag ist der Feiertag, der in besonderer Weise mit falschen Vorstellungen aufräumt. Zum Beispiel mit der Vorstellung, dass der Tod für alle anderen Gültigkeit hat, aber nicht für mich. Mögen auch andere sterben, an Krankheiten, an Altersschwäche, durch Unglück und Not, aber ich doch nicht. Die Bibel, Karfreitag insbesondere, entlarvt solch törichten Einreden. Wir müssen alle einmal sterben. Der Tod ist unvermeidlich. Der erste Irrtum, ein folgenschwerer Irrtum. So wie jeder Mensch nur einmal sterben muss, so sagt es der Predigttext, so sagt es Hebräer 9, Vers 27. Schon auf den ersten Seiten der Bibel ist das Thema. Da heißt es etwa in Genesis 6, Vers 3, der Herr aber sagte, ich lasse meinen Lebensgeist nicht für unbegrenzte Zeit im Menschen wohnen. Denn der Mensch ist schwach und anfällig für das Böse. Ich begrenze seine Lebenszeit auf 120 Jahre. Die Bibel, Karfreitag, räumt auf mit diesem Irrtum, als gäbe es für mich keinen Tod. Die Bibel räumt weiter auf, auch mit unseren Vorstellungen davon, wie es nach dem Tod weitergehen könnte. Da haben die Leute ja ganz unterschiedliche Vorstellungen. Die einen, die glauben daran, dass nach dem Tod sie wieder vereint sein werden mit ihren Lieben. Andere glauben schlicht und einfach daran, an die Erlösung von allen Schmerzen und allem Leid. Manchmal hört man davon, dass der Sterbende in ein Licht eintaucht. Im Gemeindebrief habe ich davon geschrieben, von einer Umfrage, die der Hessische Rundfunk hier in Hessen durchgeführt hat, mit über 500 Menschen. Und darin kam zum Ausdruck, dass eigentlich nur noch 12% der Evangelischen an eine Auferstehung glauben. Was haben die Menschen heute für Vorstellungen darüber, wie es nach dem Tod weitergeht? Viele haben offensichtlich überhaupt keine Vorstellung, überhaupt keine Erwartungen mehr an das, was nach dem Tod kommen könnte. Die Bibel, der Predigttext, weiß es, Karfreitag sagt es uns. So wie jeder Mensch nur einmal sterben muss, danach kommt er vor Gottes Gericht. Nach dem Tod kommt das Urteil Gottes. Kommt das Urteil Gottes über dein und mein Leben. So ist das. Das erwartet den, der gestorben ist. Und das mag merkwürdig klingen, aber ich bin froh darüber, dass nach dem Tod das Gericht Gottes kommt. Ich glaube nämlich nicht daran, dass es auf dieser Erde gerecht zugeht. Ich glaube an das, was eben in Genesis 6 stand oder steht, dass der Mensch anfällig für das Böse ist. Und ich lese die Schlagzeilen und ich stimme Tag für Tag zu, muss dem zustimmen, was die Bibel vom Menschen sagt. Da ist zu lesen in den Schlagzeilen von Raub und Erpressung, von Mord und Totschlag, Betrug und Ausbeutung. Und immer bleiben Opfer zurück. Missbrauchsopfer, Entführungsopfer, Raubopfer, Familien von Mordopfern, Familien auch von Mördern, Betrugsopfer und so weiter. Und nicht immer widerfährt all diesen Opfern Gerechtigkeit oder auch Wiedergutmachung. Die ausgebeutete Welt, sie schreit nach Gerechtigkeit. Und darum hoffe ich es, dass bei Gott allen Gerechtigkeit widerfahren wird, den Übeltätern und den Opfern. Und haben wir es nicht gerade auch im Glaubensbekenntnis miteinander gesprochen? Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Die Bibel räumt auf mit unseren Irrtümern über den Tod und was danach kommt. Ja, Gott wird aufräumen. Aufräumen mit den Bösen, das ist die Wahrheit. Machen wir uns nichts anderes vor. Ein zweiter Punkt, eine folgenschwere Verwechslung. So deutlich die Bibel von diesem Gerichtstag Gottes spricht, so deutlich spricht sie auch von Jesus Christus. In Vers 28 heißt es, so wurde auch Christus nur einmal geopfert, um die Sünden vieler Menschen wegzuschaffen. Man könnte das missverstehen. Man könnte das als eine Art Generalamnestie für Verbrechen und Verbrecher missverstehen. Und dann wäre Karfreitag nicht der Sieg über Sünde, Tod und Teufel, dann wäre Karfreitag das Fest der Sünde. Was Paulus einmal so beschrieben hat im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 32, ja, wenn die Toten nicht auferweckt werden, dann halten wir uns doch lieber an das Sprichwort, lasst uns fressen und saufen, denn morgen sind wir tot. Karfreitag ist aber kein Freibrief für die Sünde. Karfreitag ist, wenn, dann Freiheit für den Sünder. Im Grunde sagt uns Karfreitag, wie wir mit Schuld umgehen sollen, umgehen können. Wie gehen wir denn mit Schuld um? Einige meinen, es lässt sich unter Betrachtung aller Umstände irgendwie ja doch alles entschuldigen. Aber Christus ist nicht in die Welt gekommen, um unser Tun zu entschuldigen oder unser Nichttun zu entschuldigen. Christus ist kein Strafverteidiger. Christus ist nicht der, der für mildernde Umstände plädiert. Wir als Angeklagte, Christus als unser Verteidiger, nach dem Motto, ach, sie hatte es so schwer oder er stand unter immensen Druck, er war noch so jung zur Tatzeit, sie war unter schlechtem Einfluss. Nein, 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 Jesus ist kein Strafverteidiger. Wie gehen wir mit Schuld um? Einige meinen, Schuld ließe sich verheimlichen. Vielleicht sogar für immer. Das hat nie funktioniert. Weder bei Kain noch bei Moses. Ich erinnere, im Buch Exodus, Kapitel 2, als Mose erwachsen war, ging er einmal zu seinen Brüdern, den Israeliten, hinaus, sah, wie sie Fronarbeiten verrichten mussten. Er wurde Zeuge, wie ein Ägypter, ein Hebräer, einen von seinen Brüdern totschlug. Da schaute er sich nach allen Seiten um, und als er sah, dass niemand in der Nähe war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Am nächsten Tag ging er wieder hinaus, da sah er zwei Hebräer, die miteinander stritten. Da sagte er zu dem, der im Unrecht war, warum schlägst du einen Mann aus deinem eigenen Volk? Der antwortete, wer hat dich zum Aufseher und Richter über uns eingesetzt? Willst du mich auch umbringen wie den Ägypter? Da bekam Mose Angst, denn er dachte, es ist also doch bekannt geworden. Wie gehen wir mit Schuld um? Plädieren wir auf unschuldig, auf mildernde Umstände? Oder meinen wir sogar wie Mose, dass sich das verheimlichen lässt, was wir an Schuld auf uns geladen haben? Es ist also doch bekannt geworden. Wie furchtbar belastend muss das sein, sein Leben lang befürchten zu müssen, dass es herauskommt. Und unter uns gesagt, das sind doch die, die ihren Doktorhut nehmen müssen, zuletzt der Präsident Ungarns, das sind doch die harmlosesten Fälle, oder? Die Bibel sagt, es wird dir nicht gelingen. Es wird dir nicht gelingen, es wird dir nicht bekommen, Schuld verheimlichen zu wollen. Zurück zu Jesus. Jesus ist weder Strafverteidiger, noch ist er Belastungs- oder auch Entlastungszeuge für unsere Taten. Was aber ist er dann? Was ist Jesus dann für uns? Die Bibel sagt, der Hebräerbrief sagt es hier, er wurde geopfert. Vielleicht auch anders gesagt, er opferte sich selbst. In Vers 26, den habe ich am Anfang nicht gelesen, heißt es nämlich, nein, jetzt am Ende der Zeiten ist er erschienen, um ein für alle Mal die Sünde der Welt dadurch fortzuschaffen, dass er sich selbst zum Opfer brachte. Eben anders gesagt, Karfreitag ist die Folge einer folgenschweren Verwechslung. Folgenschwere Verwechslung. So möchte ich den Karfreitag verstehen. Und man stelle sich das vor, wir würden mit einem Verbrecher, mit einem Schwerverbrecher verwechselt werden. So wie das jetzt in Emden einem 17-Jährigen passiert ist. Verwechselt. Plötzlich sind wir die Angeklagten. Und von Jesus heißt es genau das, dass er sozusagen freiwillig an meine Stelle getreten ist und sich hat verwechseln lassen mit mir, dem Schuldigen. Und er hat sich verwechseln lassen mit allen damit verbundenen Konsequenzen. Er lässt sich anklagen, mit mir verwechselt. Er lässt sich anspucken, mit mir verwechselt. Er lässt sich aburteilen, mit mir verwechselt. Er lässt sich abführen, mit mir verwechselt. Er lässt sich ans Kreuz schlagen, mit mir verwechselt. Ich will es so zusammenfassen. Die Kreuzigung, das ist die folgenschwerste Verwechslung in der Menschheitsgeschichte. Die folgenschwerste Verwechslung in der Menschheitsgeschichte. Eigentlich sollte da jemand ganz anders angeklagt, angespuckt, abgeurteilt, abgeführt, ans Kreuz geschlagen werden. Die folgenschwerste Verwechslung. Haben wir es nicht gerade miteinander gesungen? Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen, dass man ein solch scharf Urteil hat gesprochen? Was ist die Schuld? In was für Missetaten bist du geraten? Du wirst gegeißelt und mit Dorn gekrönet, im Angesicht geschlagen und verhöhnet. Du wirst mit Essig und mit Gall getränket, ans Kreuz gehenket. Was ist doch wohl die Ursache solcher Plagen? Ach, meine Sünden haben dich geschlagen. Ich, mein Herr Jesu, habe dies verschuldet, was du erduldet. Und in der vierten Strophe heißt es dann, wie wunderbarlich ist doch diese Strafe. Der gute Hirte leidet für die Schafe. Die Schuld bezahlt der Herr, der Gerechte für seine Knechte. Ein dritter Punkt, folgenschwere Entscheidung. Es gibt einen folgenschweren Irrtum, eine folgenschwere Verwechslung. Und nun kommt es darauf an, auf die folgenschwere Entscheidung. Wenn er zum zweiten Mal erscheint, dann nicht nochmals wegen der Sünde, sondern nur noch, um alle, die auf ihn warten, endgültig zu retten. Wenn ich es richtig sehe, begegnen in der Bibel uns nur zwei Lebensentwürfe. Der eine Lebensentwurf hat die Perspektive, das Leben einer Sanduhr gleich zu sehen. Unaufhörlich rieselt der Sand des Lebens, Minute um Minute, Stunde um Stunde, Tag um Tag. Und dann starren die einen gebannt auf diese Sanduhr oder die anderen meiden tunlichst den Blick darauf, bloß nicht wissen, wie viel mir noch bleibt von dieser Lebensuhr. Der Sand rieselt unaufhörlich. Der Hebräerbrief sagt, Kapitel 2, Vers 15, bist du dein ganzes Leben lang Sklave dieser Angst vor dem Tod? Angst, dass irgendwann das letzte Sandkorn durchgerieselt ist, aus, vorbei, der Tod. Wie gesagt, das ist der eine Lebensentwurf. Oder hast du diese Perspektive, gerade auch von Karfreitag her, dass der Gekreuzigte, ja, wenn man so sagen darf, der gekreuzigte Gott wiederkommen wird, um die auf ihn gewartet haben, endgültig zu retten. Nicht die Sanduhr wäre dann das Bild für das Leben, sondern der Sandstrand. Nicht das ängstliche Blicken auf die letzten Körner, die herabfallen, sondern quasi die Vorfreude auf einen Sommer am Sandstrand, wie in die Urlaubsprospekte schon jetzt verheißen. Ein Bild mag uns bei dieser Vorstellung helfen. Noch ist Wartezeit, noch ist Winter, noch ist der Sommer nicht zu spüren oder zu sehen, aber ich kann diese Entscheidung treffen, schon jetzt den Sommer am Sandstrand zu buchen. Ich will das einmal so vergleichen, diese Entscheidung für den Sandstrand mit der Entscheidung gegen den Tod und die Entscheidung für Christus. Darf man das so sagen? Christus zu buchen, so wie ich einen Sommerurlaub buche? Karfreitag mutet uns eine Entscheidung zu. Vielleicht auch bietet uns genau diese Entscheidung an, zu sagen, ich buche das Leben. Ich buche Jesus Christus. Erinnern wir uns noch an den Tagesspruch? Johannes 3, Vers 18 hieß es, wer sich an den Sohn Gottes hält, wer sich an den Sohn Gottes hält, wird nicht verurteilt. Oft höre ich, dass Karfreitag ist der höchste Feiertag der Christenheit. Das ist ja nur dann, wenn wir mit diesem Tag, mit diesem Karfreitag, diese Entscheidung verbinden. Wenn wir an diesem Karfreitag unsere Entscheidung festmachen für Jesus Christus und uns an Jesus festhalten, darf ich fragen, woran hältst du dich fest? Schaust du noch gebannt auf die Sanduhr? Oder siehst du den sonnigen Sandstrand? Siehst du Christus, der kommen wird, um die endgültig zu retten, die auf ihn warten. Karfreitag lädt uns ein, die folgenschwerste Entscheidung unseres Lebens zu treffen. Und wer sich für Jesus entscheidet, für den ist Karfreitag nun wirklich das Höchste. Und wer diese Entscheidung getroffen hat, der kann mitsingen, so wie es Bodelschwing gedichtet hat: Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. Und dieses Lied lädt uns ein. Lädt uns ein, zu entscheiden. Uns zu entscheiden für Jesus Christus. Amen.